Das Ei und das Auge. Da Harry keine Ahnung hatte, wie lange er baden musste, um das Geheimnis des goldenen Eis zu lüften, beschloss er, nachts zu gehen, wenn er sich so viel Zeit nehmen konnte, wie er brauchte. Es widerstrebte ihm zwar, einem weiteren Ratschlag von Cedric zu folgen, doch er entschied sich, das Bad der Vertrauensschüler zu benutzen. Nur wenige durften dort rein, und so würde er eher ungestört bleiben. Harry plante seine Unternehmung mit Sorgfalt, denn schon einmal hatte ihn Filch, der Hausmeister, mitten in der Nacht aufgegriffen, als er sich verbotenerweise im Schloss herumgetrieben hatte, und er hatte nicht das Bedürfnis, dies noch einmal zu erleben. Natürlich würde der Tarnumhang entscheidend sein, und als zusätzliche Vorkehrung wollte er die Karte des Rumtreibers mitnehmen, die neben dem Umhang das nützlichste Werkzeug für Regelbrechen war, das Harry besaß. Die Karte zeigte ganz Hogwarts, auch die vielen Abkürzungen und Geheimgänge, und vor allem zeigte sie die Leute im Schloss als winzige, beschriftete Punkte, die sich durch die Gänge bewegten, sodass Harry gewarnt sein würde, wenn sich jemand dem Badezimmer näherte. Am Dienstagabend stahl sich Harry hoch in den Schlafsaal, warf sich den Tarnumhang über, schlich nach unten und wartete wie in jener Nacht, als Hagrid ihn zu den Drachen geführt hatte, bis sich das Porträtloch öffnete. Diesmal war es Ron, mit dem er sich abgesprochen hatte. Er stand auf der anderen Seite des Porträtlochs, sagte der fetten Dame das Passwort, Bananeneis, stieg in den Gemeinschaftsraum, murmelte Harry viel Glück zu und Harry schlüpfte hinaus. Heute Abend fiel es ihm schwer, sich mit dem Tarnumhang zu bewegen, denn er trug das schwere Ei unter dem einen Arm und hielt sich mit dem anderen die Karte vor die Augen. Die mondbeschienenen Gänge waren jedoch ausgestorben und still. Und indem Harry gelegentlich anhielt und die Karte vorsorglich prüfte, gelang es ihm, unliebsame Begegnungen zu vermeiden. Als er die Statue von Boris dem Bekloppten erreichte, einem ratlos in die Gegend schauenden Zauberer mit Handschuhen, bei denen er links und rechts verwechselt hatte, sah er die richtige Tür, neigte sich zu ihr und murmelte das Passwort Pinienfrisch, wie Cedric ihm gesagt hatte. Knarrend öffnete sich die Tür. Harry glitt hinein, schob den Riegel vor, zog den Tarnumhang vom Kopf und sah sich um. Sein erster Eindruck war, dass es sich durchaus lohnen würde, Vertrauensschüler zu werden, nur um dieses Badezimmer benutzen zu dürfen. Ein stattlicher, kerzenbestückter Kronleuchter tauchte das Bad in sein warmes Licht. Es war ganz aus Marmor. Auch das in der Mitte des Raums eingelassene rechteckige Becken, das eher wie ein leerer Swimmingpool aussah. Rund 100 goldene Wasserhähne ragten aus den Seitenwänden des Beckens und in jedem Drehknopf war ein andersfarbener Juwel eingelassen. Auch ein Sprungbrett gab es hier. An den Fenstern hingen lange, weiße Leinenvorhänge. In einer Ecke fand sich ein großer Stapel flaumig, weicher, weißer Badetücher und an der Wand hing ein einzelnes goldgerahmtes Gemälde. Darauf war eine blonde Meerjungfrau zu sehen, die tief schlafend auf einem Felsen lag und deren langes Haar bei jedem Schnarcher über ihr Gesicht flatterte. Harry legte seinen Umhang, das Ei und die Karte auf den Boden und ging sich umsehend auf das Becken zu, wobei seine Schritte von den Wänden widerhallten. Gewiss, dieses Bad war herrlich, und er hatte große Lust, ein paar von diesen Wasserhähnen auszuprobieren. Doch nun, da er hier war, kam ihm der unangenehme Gedanke, dass Cedric ihn vielleicht auf den Arm genommen hatte. Wie um alles in der Welt sollte ihm dieses Bad helfen, das Geheimnis des Eis zu lösen? Trotz allem legte er eines der flaumigen Tücher an den Rand des Swimmingpool-großen Beckens, legte den Umhang, die Karte und das Ei dazu, kniete sich nieder und drehte ein paar Wasserhähne auf. Sofort war ihm klar, dass jeder Wasserstrahl eine andere Sorte Schaumbad enthielt, aber es war Schaumbad, wie Harry es noch nie erlebt hatte. Aus einem Hahn blubberten rosa und blaue Blasen von Fußballgröße, aus einem anderen quoll eisweißer Schaum so dicht und fest, dass Harry sicher war, er würde ihn über das Wasser tragen. Aus einem dritten Hahn sprühten schwer parfümierte purpurne Wolken, die über dem Wasser schweben blieben. Harry drehte eine Weile nach Lust und Laune an den Hähnen, und besonders einer gefiel ihm, dessen Strahl auf der Wasseroberfläche abprallte und in großen Bögen darüber hinweghüpfte. Als das tiefe Becken mit heißem Wasser, feinem Schaum und mächtigen Blasen gefüllt war, was bei seiner Größe doch schnell gegangen war, drehte Harry alle Hähne zu, zog Morgenrock, Pyjama und Badeschlappen aus und ließ sich ins Wasser gleiten. Es war so tief, dass seine Füße kaum den Boden berührten. Und so schwamm er tatsächlich ein paar Runden, dann lehnte er sich an den Beckenrand, planschte ein wenig im Wasser und nahm das Ei unter die Lupe. So toll es auch war, im heißen und schaumigen Wasser durch wabernde, bunte Dampfwolken zu schwimmen, es hatte ihn kein Geistesblitz getroffen, noch war ihm plötzlich etwas wie Schuppen von den Augen gefallen. Harry streckte die Arme aus, hob das Ei mit nassen Händen hoch und öffnete es. Das klagende, kreischende Lärmen erfüllte das Bad und hallte zitternd von den Marmorwänden wider. Doch es klang so unbegreiflich wie immer und im Gewirr der Echos vielleicht noch rätselhafter. Aus Sorge, der Lärm könnte Filch auf den Plan rufen, wie Cedric vielleicht sogar beabsichtigt hatte, ließ er das Ei wieder zuschnappen. Und dann schrak er so heftig zusammen, dass er das Ei fallen ließ. Scheppernd rollte es über den Marmorboden davon, jemand sprach.
»Ich würde es einfach mal ins Wasser legen, wenn ich du wäre.«
Harry hatte vor Schreck eine beträchtliche Menge Seifenblasen geschluckt. Prustend richtete er sich auf und sah den Geist eines sehr verdrossen aussehenden Mädchens mit übergeschlagenen Beinen auf einem der Wasserhähne sitzen. Es war die maulende Myrte, die man normalerweise im Abflussrohr eines Klos 3 Stockwerke weiter unten schluchzen hören konnte.
»Myrte«, sagte Harry empört, »ich habe überhaupt nichts an.«
Der Schaum war so dicht, dass es kaum eine Rolle spielte, aber er hatte das unangenehme Gefühl, dass Myrte ihn aus einem der Hähne heraus beobachtet hatte, schon seit er hereingekommen war.
»Ich habe die Augen geschlossen, als du reinkamst«, sagte sie und blinzelte ihn durch ihre dicken Brillengläser an. »Du hast mich schon ewig nicht mehr besucht.«
»Ja, nun«, sagte Harry und ging ein wenig in die Knie, nur um vollkommen sicher zu sein, dass Myrte nichts als seinen Kopf sehen konnte. »Ich darf doch eigentlich gar nicht in dein Klo. Es ist doch nur für Mädchen.«
»Früher hat dich das nicht gestört«, schmollte Myrte. »Früher bist du ständig gekommen.«
Das stimmte. Allerdings nur, weil Harry, Ron und Hermine festgestellt hatten, dass Myrtes kaputtes Klo der beste Platz war, um insgeheim einen Vielsafttrank zu brauen. Einen verbotenen Zaubertrank, der Harry und Ron für eine Stunde in lebende Abbilder von Krabby und Goyle verwandelt hatte, als diese sich dann in den Gemeinschaftsraum der Slytherins schmuggeln konnten. »Ich habe Ärger gekriegt, weil ich dort rein bin«, sagte Harry, was nur die halbe Wahrheit war. Nur Percy hatte ihn einmal erwischt, wie er aus Myrtes Klo kam. »Danach dachte ich, ich lasse es lieber bleiben.«
»Oh, verstehe«,
sagte Myrte und fingerte mit grämlicher Miene an einem dunklen Punkt auf ihrem Kinn herum.
»Ja, wie auch immer, ich würde das einmal ins Wasser legen. Das hat Cedric Diggory nämlich getan.«
»Hast du den auch schon bespitzelt?«, sagte Harry entrüstet. »Was treibst du hier eigentlich? Schleißt dich abends einfach rein und siehst zu, wie die Vertrauensschüler baden?«
»Manchmal«, sagte Myrte verschmitzt. »Aber bisher bin ich noch nie aus dem Versteck gekommen, um mit jemandem zu sprechen.«
»Das ehrt mich aber«, sagte Harry mit finsterer Miene. »Halte jetzt bloß die Augen zu.« Er vergewisserte sich, dass Myrte ihre Brille gut verdeckt hatte, bevor er sich aus dem Wasser zog, das Badetuch fest um sich wickelte und dann das Ei holen ging. Sobald er wieder im Wasser war, spähte Myrte durch ihre Finger hindurch und sagte,
»Nun mach schon, öffne es unter Wasser.«
Harry drückte das Ei unter die schaumige Wasseroberfläche und öffnete es. Und diesmal war kein Klagen zu hören. Ein gegurgeltes Lied ertönte. Ein Lied, dessen Text er durch das Wasser nicht verstehen konnte.
»Du musst mit dem Kopf untertauchen«, sagte Myrte, die es offensichtlich zutiefst genoss, ihn herumkommandieren zu können. »Mach schon!«
Harry holte tief Atem und tauchte unter. Und jetzt, da er auf dem marmornen Boden des schaumgefüllten Bades saß, hörte er einen Chor schauriger Stimmen, der aus dem offenen Ei in seinen Händen heraus ein Lied für ihn sang.
»Komm, such, wo unsere Stimmen klingen, denn über dem Grund können wir nicht singen. Und während du suchst, überlege jenes, wir nahmen, wonach dich schmerzlich sehnest. In einer Stunde musst du es finden und es uns dann auch wieder entwinden. Doch brauchst du länger, fehlt dir das Glück. Zu spät, sie ist fort und kommt nicht zurück.
Harry ließ sich nach oben treiben, stieß mit dem Kopf durch die Seifenblasen und schüttelte sich das Haar aus dem Gesicht.
»Hast du es gehört?« fragte Myrte.
»Ja, komm, such, wo unsere Stimmen klingen. Und wenn ich mich bitten lasse?« »Warte, ich muss es nochmal hören.« Wieder tauchte er unter. Harry musste sich das Unterwasserlied noch dreimal anhören, bis er es endlich auswendig konnte. Dann dachte er eine Weile im Wasser planschend angestrengt nach, während Myrte dasaß und ihn beobachtete. »Ich muss wohl nach Leuten Ausschau halten, die ihre Stimmen über dem Wasser nicht benutzen können«, sagte er langsam. »Wer könnte das sein?«
»Bist einer von den Langsamen, nicht?«
Er hatte die maulende Myrte noch nie so gut gelaunt gesehen, außer an dem Tag, als sich Hermine mit einer Dosis viel Saft trank, ein haariges Gesicht und einen Katzenschwanz verpasst hatte. Harry sah sich nachdenklich im Badezimmer um. Wenn die Stimmen nur unter Wasser zu hören waren, dann mussten es Wassergeschöpfe sein. Er stellte seine Überlegung Myrte vor, die ihn nur geziert anlächelte.
»Tja, das hat Diggory auch gedacht«, sagte sie. »Da lag er und hat ewig lang mit sich selbst gesprochen, kam einfach nicht zum Schluss. Fast alle Seifenblasen waren weg.«
»Unter Wasser«, sagte Harry langsam. »Myrte, was lebt eigentlich im See? Außer dem Riesenkraken.«
»Oh, dies und das. Manchmal komme ich dort runter. Es geht einfach nicht anders, wenn jemand überraschend mein Klo spült.«
Harry versuchte sich lieber nicht vorzustellen, wie es war, wenn die maulende Myrte mit dem Inhalt eines Klos durch ein Rohr in den See rauschte und sagte, »Hat denn etwas dort im See eine menschliche Stimme?« »Wart mal.« Sein Blick war auf das Bild der schnarchenden Nixe an der Wand gefallen. »Myrte, dort drin leben doch nicht etwa Wassermenschen?«
»Ah, oh, sehr gut«, sagte sie, und ihre dicken Brillengläser funkelten. »Diggory hat viel länger gebraucht, und die dort war sogar wach.«
Myrte zuckte mit dem Kopf angewidert in Richtung Nixe.
»Und hat gekichert und sich rausgeputzt und mit ihrer Flosse gespielt.«
»Das ist es. Die zweite Aufgabe ist, die Wassermenschen im See aufzusuchen und...« Doch plötzlich wurde ihm klar, was er eben gesagt hatte. Und die Freude über seine Entdeckung wurde aus ihm herausgesogen, als ob jemand einen Stöpsel aus seinem Magen gezogen hätte. Er war kein sehr guter Schwimmer. Viel geübt hatte er nie. Dudley hatte, als er noch kleiner war, Unterricht bekommen. Doch Tante Petunia und Onkel Vernon hatten sich nie darum gekümmert, dass Harry schwimmen lernte. Zweifellos in der Hoffnung, Harry würde eines Tages ersaufen. Ein paar Längen dieses Beckens schön und gut, doch dieser See war sehr groß und sehr tief und die Wassermenschen lebten sicher auf dem Grund des Sees. »Myrte«, sagte Harry langsam, »wie soll ich dort unten atmen?« Bei diesen Worten füllten sich Myrtes Augen plötzlich mit Tränen.
»Wie danklos von dir«,
murrte sie und stöberte in ihrem Umhang nach einem Taschentuch. »Was ist taktlos?«
»Vor mir vom Atmen zu sprechen«,
sagte sie schrill und ihre Stimme hallte laut im Badezimmer wieder.
»Oh, ich doch schon so lange nicht mehr kann.«
Sie vergrub das Gesicht in ihrem Taschentuch und schniefte laut. Harry fiel ein, wie empfindlich Myrte schon immer gewesen war, weil sie tot war. Doch kein anderer Geist, den er kannte, machte ein solches Drama daraus. »Verzeihung«, »ich hab's nicht so gemeint, ist mir ganz entfallen.«
»Oh ja, es ist so leicht, Myrtes Tod zu vergessen«,
schluchzte Myrte und sah ihn mit verquollenen Augen an.
»Keiner hat mich vermisst, selbst als ich noch am Leben war. Stundenlang haben sie gebraucht, um meine Leiche zu finden. Ich weiß es noch, ich saß ja da und habe auf sie gewartet. Olive Hornby kam in mein Klo, steckst dich schon wieder hier drin und schmeißt Myrte, hat sie gesagt. Professor Tippett hat mich nämlich gebeten, nach dir zu suchen und dann hat sie meine Leiche gesehen. Das hat sie bis an ihr Lebensende nicht vergessen. Dafür habe ich schon gesorgt. Ich bin ihr nämlich ständig gefolgt und habe sie daran erinnert. Ich weiß doch, bei der Hochzeit ihres Bruders.
Doch Harry hörte ihr nicht zu. Er dachte wieder über das Lied der Wassermenschen nach. Ihr Namen, wonach du dich schmerzlich sehnest. Das klang ganz danach, als würden sie ihm etwas stehlen, etwas, das er zurückholen musste. Was sollte das sein?
Und dann ist sie natürlich vors Zaubereiministerium gezogen, damit ich ihr nicht mehr nachspuke. Deshalb musste ich wieder hierher kommen und in meinem Klo leben.
Gut. Schön. Ich bin jetzt viel weiter als vorher. Schließ doch noch mal die Augen, Myrte. Ich komm raus. Er holte das Ei vom Beckenboden herauf, kletterte heraus, trocknete sich ab und zog Pyjama und Morgenrock an.
»Kommst du mich mal wieder in meinem Klo besuchen?«
fragte die maulende Myrte mit trauriger Stimme, als Harry den Tarnumhang aufhob.
»Ich versuch's«, sagte Harry, obwohl er im Stillen dachte, er würde nur dann noch einmal in Myrtes Klo vorbeischauen, wenn alle anderen Klos im Schloss verstopft wären.
»Bis dann, Myrte. Danke für deine Hilfe.«
»Adieu. Adieu.«
sagte sie schwermütig, und als sich Harry den Tarnumhang wieder anzog, sah er, wie sie in einem der Wasserhähne verschwand. Draußen im dunklen Korridor warf Harry einen Blick auf die Karte des Rumtreibers, um zu prüfen, ob die Luft noch rein war. Ja, die Punkte für Filch und Mrs. Norris waren immer noch eindeutig in seinem Büro. Niemand außer Peeves schien sich zu bewegen, der ein Stockwerk über Harry im Pokalzimmer auf- und abhüpfte. Schon war er den ersten Schritt zurück in den Gryffindor-Turm gegangen, als ihm etwas anderes ins Auge fiel. Etwas äußerst Merkwürdiges. Peeves war nicht der Einzige, der sich bewegte. Ein anderer Punkt flitzte in einem Zimmer in der linken unteren Ecke umher. In Snapes Büro. Doch der Punkt war nicht mit Severus Snape beschriftet. Es war Batamius Crouch. Harry starrte auf den Punkt. Mr. Crouch war doch angeblich zu krank, um zur Arbeit oder zum Weihnachtsball zu kommen. Also warum hatte er sich um 1 Uhr morgens in Hogwarts eingeschlichen? Harry sah gespannt zu, wie der Punkt sich unablässig im Zimmer auf und ab bewegte und nur hier und da kurz innehielt. Harry zögerte, überlegte, und dann gewann seine Neugier die Oberhand. Er drehte sich um und lief in die andere Richtung, bis zur nächsten Treppe. Er würde schon herausfinden, was Crouch hier zu suchen hatte. Harry ging so leise er konnte treppab, dennoch wandten sich die Köpfe in den Gemälden beim Knarzen eines Dielenbrettes oder beim Rascheln seines Pyjamas neugierig um. Er schlich den Korridor einen Stock tiefer entlang, schob auf halbem Weg einen Wandteppich zur Seite und ging eine schmalere Treppe hinunter, eine Abkürzung, die ihn gleich 2 Stockwerke tiefer bringen würde. Immer wieder warf er einen Blick auf die Karte und wunderte sich. Es schien einfach nicht zu diesem korrekten, gesetzestreuen Charakter von Mr. Crouch zu passen, so spät in der Nacht in einem fremden Büro herumzuschnüffeln. Und dann, auf halber Treppe, als er nicht mehr auf seine Schritte achtete und ganz in Gedanken über das seltsame Gebaren von Mr. Crouch vertieft war, sank Harrys Bein plötzlich geradewegs durch die Trickstufe, die Neville dauernd zu überspringen vergaß. Er begann unbeholfen zu schwanken und das goldene Ei, noch feucht vom Badewasser, glitt ihm aus dem Arm. Er ließ sich nach vorn fallen, um es aufzufangen. Doch zu spät. Das Ei kullerte die lange Treppe hinunter und ließ auf jeder Stufe einen Schlag wie von einer Basstrommel hören. Der Tarnumhang rutschte ihm vom Kopf und Harry konnte ihn gerade noch packen. Da flatterte ihm die Karte des Rumtreibers aus der Hand und segelte 6 Stufen hinunter, wo er sie bis übers Knie in die Stufe versunken nicht erreichen konnte. Das goldene Ei kullerte durch den Wandteppich am Fuß der Treppe, schlug scheppernd im Korridor unten auf und begann mit seinem lauten Wehklagen. Harry zog den Zauberstab und mühte sich verzweifelt, die Karte des Rumtreibers zu berühren und sie zu löschen, doch er konnte sie nicht erreichen. Er zog sich den Umhang wieder über den Kopf, richtete sich auf und lauschte angestrengt, die Augen vor Angst zu Schlitzen verengt. Und es dauerte nur einen Augenblick.
»Piech!«
Das war unmissverständlich der Jagdruf von Filch, dem Hausmeister. Harry konnte deutlich seine hastig schlurfenden Schritte näher und näher kommen und seine keuchende Stimme vor Wut schrill werden hören.
»Was soll dieser Höllenlärm? Du wirkst auf das ganze Schloss! Ich kriege dich, Piefs! Ich krieg dich, du wirst... Was ist das?«
Filch war offenbar stehen geblieben. Es gab ein Klingen von Metall auf Metall und das Wehklagen erstarb. Filch hatte das Ei aufgehoben und es geschlossen. Harry stand reglos da, das eine Bein immer noch fest in der magischen Stufe verklemmt und lauschte gebannt. Jeden Moment würde Filch den Gobelin zur Seite ziehen und nach Peeves Ausschau halten. Und da würde kein Peeves sein. Doch wenn er die Treppe hochstieg, würde er die Karte des Rumtreibers entdecken. Und diese Karte würde mit oder ohne Tarnumhang Harry Potter genau da anzeigen, wo er stand.
»Ei«, sagte Filch leise am Fuß der Treppe. »Meine Süße.«
Offenbar war Mrs. Norris bei ihm.
»Das ist ein trimagischer Schlüssel. Er gehört einem Schulchampion.«
Harry wurde schlecht. Sein Herz hämmerte rasend schnell.
»Piefs«,
donnerte Filch voll Schadenfreude.
»Du hast gestohlen!«
Er riss den Wandteppich unten zur Seite und Harry sah sein fürchterliches Sackgesicht und die hervorquellenden, fahlen Augen, die die dunkle und für Filch völlig ausgestorbene Treppe hochstarrten.
»Versteckst dich, Herz«, sagte er leise. »Ich werde schon kriegen, Peeves. Du hast doch tatsächlich einen trimagischen Schlüssel gestohlen, Peeves. Dafür werde ich Dumbledore endlich rausschmeißen, du mieser kleiner Dieb von Poltergeist.«
Filch stieg die ersten Stufen hoch, dicht gefolgt von einer dürren, staubfarbenen Katze. Mrs. Norris, lampenartige Augen, die denen ihres Herrn so sehr ähnelten, hatten geradewegs Harry ins Visier genommen. Schon einmal hatte er sich fragen müssen, ob der Tarnumhang auch bei Katzen wirkte. Sein Magen verkrampfte sich vor Anspannung. Während er Filch in seinem alten Flanellmorgenmantel immer näher kommen sah, verzweifelt mühte er sich, sein eingeklemmtes Bein zu befreien, doch es sank nur noch ein paar weitere Zentimeter ein. Und Filch musste nun jede Sekunde die Karte entdecken oder direkt in ihn hineinlaufen.
»Filch, was ist dir denn los?«
Filch hielt ein paar Stufen unterhalb von Harry inne und wandte sich um. Am Fuß der Treppe stand der Einzige, der Harrys Lage nur noch verschlimmern konnte. Snape. Er trug ein langes, graues Nachthemd und schien vor Zorn zu rasen.
»Es blieb's, Professor«, wisperte Filch bösartig. »Er hat dieses Ei die Treppe runtergeworfen.«
Rasch nahm Snape die Stufen bis hinauf zu Filch. Harry biss die Zähne zusammen, überzeugt, dass sein laut pochendes Herz in jeder Sekunde verraten musste.
»Peeves«, sagte Snape leise und starrte das Ei in Filchs Hand an. »Aber Peeves kannte nicht in mein Büro.« »Dieses Ei war in Ihrem Büro, Professor.« »Natürlich nicht«, fuhr ihn Snape an. »Ich hab gepoltert und gejammert gehört.« »Ja, Professor, das war das Ei und wollte kurz nachsehen, was los ist. Peeves hat es runtergeworfen, Professor, und als ich an meinem Büro vorbeikam, sah ich, dass die Fackeln brannten und eine Schranktür offen stand. Jemand hat es durchsucht, aber Peeves konnte nicht, das weiß ich auch, Filch«, bellte Snape. »Ich versiegle mein Büro mit einem Fluch, den nur ein Zauberer brechen kann.«
Snape sah die Treppe hoch, durch Harry hindurch, und dann hinunter auf den Korridor.
»Ich möchte, dass Sie mir bei der Suche nach dem Eindringling helfen, Filch.« »Ich, ja, Professor, aber...«
Filch blickte sehnsüchtig die Treppe hoch, und Harry entging nicht, dass er nur widerwillig die Chance sausen, die Peeves in die Enge zu treiben.
»Geh«, flehte ihn Harry stumm an, »geh mit Snape, geh.«
Mrs. Norris lugte hinter Filchs Beinen hervor. Harry hatte den deutlichen Eindruck, dass sie ihn riechen konnte.
Warum nur hatte er das Bad mit so viel Duftschaum gefüllt? »Sache ist die, Professor«,
Oh, sagte Filch mit wehleidiger Stimme. Diesmal wird der Direktor auf mich hören müssen. Peeves hat einen Schüler bestohlen. Das wäre meine Chance, ihn ein für alle Mal aus dem Schloss werfen zu lassen. Welch, dieser vermaledeite Poltergeist ist mir verdammt nochmal völlig egal. Ich muss mich um mein Büro. Klonk. Klonk. Klonk.
Snape verstummte mit einem Schlag. Er und Filch spähten hinunter zum Fuß der Treppe. Harry sah Mad Eye Moody humpelnd in der schmalen Lücke zwischen ihren Köpfen auftauchen. Moody trug seinen alten Reiseumhang über dem Nachthemd und stützte sich wie immer auf seinen Stock.
Was haben wir denn eine Pyjama-Party?
Knurrte er die Treppe hoch.
Professor Snape und ich haben Lärm gehört, Professor. Peeves, der Poltergeist hat mal wieder Sachen durch die Gegend geworfen. Und dann hat Professor Snape entdeckt, dass jemand in sein Büro eingemund halten,
zischte Snape. Moody trat einen weiteren Schritt auf die Treppe zu. Harry sah, wie sein magisches Auge über Snape wanderte und dann, er war sich sicher, auf ihm ruhen blieb. Harrys Herz tat einen ganz fürchterlichen Schlag. Moody konnte durch Tarnumhänge sehen. Für ihn allein offenbarte sich die ganze Seltsamkeit dieses Schauspiels auf der Treppe. Snape im Nachthemd, Filch mit dem Ei unter dem Arm und er, Harry, über ihnen in eine Stufe geklemmt. Moodys schräg klaffende Wunde von Mund öffnete sich überrascht. Einige Sekunden lang starrten sich er und Harry an. Dann machte Moody den Mund zu und ließ sein blaues Auge zu Snape wandern.
»Hab ich richtig gehört, Snape?« fragte er langsam. »Jemand ist in Ihr Büro eingebrochen? Das ist unwichtig. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig. Wer sollte denn in Ihr Büro einbrechen wollen? Ein Schüler, würde ich vermuten,«
sagte Snape. Harry konnte eine Ader auf Snapes fettiger Stirn fürchterlich zucken sehen.
»Das ist schon öfter vorgekommen. Zaubertrankzutaten sind aus meinem persönlichen Vorratsschrank verschwunden. Schüler, die verbotene Mixturen ausprobieren, mit Sicherheit. Die wagen also auf Trankzutaten aus. Sie verstecken nicht zufällig etwas in ihrem Büro.«
Harry sah von der Seite, wie Snapes fahles Gesicht hässlich ziegelrot anlief und die Ader auf seiner Stirn noch schneller pulste.
»Sie wissen, dass ich nichts verstecke, Moody«, sagte er mit leiser und drohender Stimme, »dass Sie mein Büro ja selbst recht gründlich durchsucht haben.«
Moodys Gesicht verzog sich zu einem Lächeln.
»Das Vorrecht des Auroren, Snape. Dumbledore meinte, ich solle ein Auge auf. Dumbledore vertraut mir. Ich weigere mich zu glauben, dass er Sie angewiesen hat, mein Büro zu durchsuchen. Natürlich traut Dumbledore Ihnen. Verliert nicht den Glauben an das Gute im Zauberer, nicht wahr? Gibt jedem eine zweite Chance. Ich sage, es gibt Flecken, die gehen nicht mehr raus, Snape. Flecken, die nie mehr rausgehen. Sie wissen, wovon ich rede?«
Snape tat plötzlich etwas sehr Seltsames. Er packte seinen linken Unterarm krampfartig mit der rechten Hand, als ob er heftig schmerzen würde. Moody lachte.
»Gehen Sie wieder schlafen, Snape. Sie sind nicht befugt, mich herumzukommandieren,« zischte Snape und ließ seinen Arm los, als würde er sich über sich selbst ärgern. »Ich habe genauso das Recht wie Sie, nach Einbruch der Dunkelheit in dieser Schule Wache zu gehen.« »Dann wachen Sie woanders«, sagte Moody, doch in seiner Stimme lag etwas sehr Bedrohliches. »Ich freue mich darauf, Sie eines Nachts in einem dunklen Korridor zu treffen. Übrigens, Sie haben was verloren.«
Mit einem stummen Schrei des Entsetzens sah Harry, wie Moody auf die Karte des Rumtreibers deutete, die noch immer 6 Stufen unter ihm lag. Snape und Filch wandten die Köpfe.
Und in diesem Augenblick ließ Harry alle Vorsicht fahren. Er hob unter seinem Tarnumhang die Arme, winkte verzweifelt, um Moodys Blick auf sich zu ziehen, und formte mit den Lippen die Worte: »Das ist meine, meine!« Schon hatte Snape, dem die dämmernde Erkenntnis als fürchterliche Grimasse ins Gesicht geschrieben stand, die Hand nach der Karte ausgestreckt.
»Accio, Pergament!«
Die Karte flog hoch, raschelte durch Snapes ausgestreckte Finger und flatterte die Stufen hinunter direkt in Moodys Hand.
»Mein Fehler, die gehört mir, muss sie vorhin fallen gelassen haben.«
Doch Snapes schwarze Augen blitzten vom Ei in Filchs Armen hinüber zur Karte in Moodys Hand. Und Harry war klar, dass er 2 und 2 zusammenzählte, wie nur Snape es konnte.
»Potter.« »Wie bitte?« sagte Moody gleichmütig, faltete die Karte zusammen und steckte sie ein. »Potter«,
raunzte Snape, und tatsächlich wandte er den Kopf und starrte genau auf die Stelle, wo Harry stand, als ob er ihn plötzlich sehen konnte.
»Dieses Ei gehört Potter. Dieses Pergament gehört auch Potter. Ich habe es schon einmal gesehen, ich erkenne es wieder. Potter ist hier. Potter in seinem Tarnumhang!«
Snape streckte die Hände aus wie ein Blinder und begann, die Stufen hinaufzusteigen. Harry hätte schwören können, dass seine übergroßen Nüstern sich weiteten, und er versuchte, Harry zu erschnüffeln. In der Falle, fest sitzend, beugte sich Harry nach hinten, um Snapes Fingerspitzen zu entgehen, doch er musste ihn jeden Moment...
»Da gibt's nichts zu suchen, Snape! Aber ich werde umgehend dem Schulleiter berichten, wie schnell Sie an Harry Potter gedacht haben.« »Was soll das heißen?«
raunzte Snape und wandte den Kopf, die ausgestreckten Hände immer noch Zentimeter von Harrys Brust entfernt, zu Moody um.
»Das soll heißen, dass Dumbledore sehr picht darauf ist, zu erfahren, wer es auf den Jungen abgesehen hat«,
sagte Moody und hinkte noch einen Schritt näher zum Fuß der Treppe.
»Und das gilt auch für mich, Snape. Da bin ich sehr neugierig.«
Das Fackellicht flackerte über sein zerstörtes Gesicht, so dass die Narben und die Stelle, an der ein Stück seiner Nase fehlte, noch tiefer und dunkler wirkten. Snape sah auf Moody hinunter, und Harry konnte sein Gesicht nicht sehen. Einen Moment lang herrschte vollkommene Stille. Niemand rührte sich oder sprach. Dann ließ Snape langsam die Hände sinken.
»Ich dachte nur«, sagte Snape mit gezwungen ruhiger Stimme, »wenn Potter sich schon wieder zu nachtschlafender Zeit im Schloss rumtreibt, das ist eine bedauerliche Angewohnheit von ihm, dann sollte man ihm Einhalt gebieten. Zu seiner eigenen Sicherheit.«
»Verstehe, Ihnen liegt nur Potters Wohl am Herzen.«
Stille trat ein. Snape und Moody sahen sich immer noch an. Mrs. Norris ließ ein lautes Miauen hören und spähte immer noch hinter Filchs Beinen hervor, auf der Suche nach der Quelle des Schaumbadduftes.
»Ich werde mich jetzt wohl wieder hinlegen.« »Die beste Idee, die Sie heute Nacht hatten, Filch. Wenn Sie mir jetzt bitte dieses Ei geben.«
»Nein«, sagte Filch und umklammerte das Ei, als wäre es sein erstgeborener Sohn. »Professor Moody, das ist der Beweis für Peeves Verrat.« »Es ist das Eigentum des Champions, dem er es gestohlen hat. Geben Sie es mir sofort!«
Snape rauschte die Treppe hinunter und lief ohne ein Wort an Moody vorbei. Filch schnalzte Mrs. Norris zu, die noch ein paar Sekunden lang unverwandt Harry anstarrte, sich dann umdrehte und ihrem Herrn folgte. Harry, der immer noch schnell atmete, hörte, wie Snape sich auf dem Korridor entfernte. Filch übergab Moody das Ei und verschwand nun ebenfalls, wobei er Mrs. Norris zumurmelte:
»Mach nichts, meine Süße. Wir sehen Dumbledore morgen früh, und dann sagen wir ihm schon, was Peeves angestellt hat.«
Eine Tür fiel zu. Harry stand jetzt allein auf der Treppe und sah hinunter zu Moody, der seinen Stock auf die erste Stufe stellte und begann unter großer Mühsal und mit einem dumpfen Klank auf jeder Stufe die Treppe zu ihm hochzusteigen.
»Das war knapp, Potter.«
»Ja, ich danke, sagte Harry matt.
»Was hat es damit auf sich?«
sagte Moody, zog die Karte des Rumtreibers aus der Tasche und entfaltete sie. Karte von Hogwarts«, sagte Harry und hoffte, Moody würde ihn endlich aus seiner Treppenstufe ziehen. Das Bein tat ihm inzwischen richtig weh.
»Beim Bade des Merlin«,
hauchte Moody, sein magisches Auge schien angesichts der Karte völlig verrückt zu spielen.
»Das ist ja eine sagenhafte Karte, Potter.«
»Ja, sie ist recht nützlich«, sagte Harry. Ihm tränten allmählich die Augen vor Schmerz. »Professor Moody, vielleicht könnten Sie mir kurz helfen?«
»Was?« »Oh, ja, natürlich.«
Moody umklammerte Harrys Arme und zog ihn nach oben. Harrys Bein löste sich aus der Trickstufe und er setzte es auf die Stufe darüber. Moody starrte immer noch auf die Karte.
»Potter, du hast nicht zufällig gesehen, wer in Snapes Büro eingebrochen ist. Auf dieser Karte, meine ich.«
»Ja, hab ich. Es war Mr. Crouch.«
Moodys magisches Auge huschte prüfend über die Karte. Plötzlich schien er alarmiert.
»Crouch! Bist du dir sicher, Potter?«
»Absolut.«
»Jedenfalls ist er nicht mehr da«, sagte Moody, dessen Augen beständig über die Karte flogen. »Crouch, das ist sehr, sehr interessant.«
Fast eine Minute lang schwieg er und starrte nur auf die Karte. Harry war klar, dass ihm diese Neuigkeit etwas gesagt hatte und wollte sehnlichst wissen, was es war. Er überlegte, ob er es wagen sollte, zu fragen. Moody jagte ihm ein wenig Angst ein. Doch Moody hatte ihm gerade geholfen, einer Menge Ärger aus dem Weg zu gehen.
»Professor Moody, warum, glauben Sie, wollte sich Mr. Crouch in Snapes Büro umsehen?«
Moodys magisches Auge löste sich von der Karte und fixierte nun zitternd Harry. Es war ein durchdringender Blick, und Harry hatte den Eindruck, dass Moody ihn taxierte, nicht sicher, ob er antworten sollte oder nicht, oder wie viel er ihm erzählen sollte.
»Lass es mich so sagen, Potter. Es heißt, der alte Mad-Eye sei ganz besessen davon, schwarze Magier zu fassen, aber Mad-Eye ist nichts, nichts im Vergleich zu Barty Crouch.«
Erneut starrte er auf die Karte.
Harry brannte darauf, mehr zu erfahren. »Professor Moody, glauben Sie, könnte dies damit zu tun haben, dass Mr. Crouch vielleicht denkt, es sei irgendwas im Busch?«
»Zum Beispiel.«
Harry überlegte, wie viel er zu sagen wagen sollte. Moody sollte nicht auf den Gedanken kommen, dass er eine Quelle außerhalb von Hogwarts hatte. Das würde womöglich zu peinlichen Fragen über Sirius führen.
»Ich weiß nicht. In letzter Zeit sind ein paar merkwürdige Sachen passiert. Es stand ja im Tagespropheten. Das dunkle Mal bei der Weltmeisterschaft und die Todesser und alles.«
Die beiden so verschiedenen Augen Moodys weiteten sich.
»Du bist ein schlauer Junge, Potter«, sagte er.
Sein magisches Auge wanderte nun wieder zur Karte des Rumtreibers.
»Was könnte tatsächlich in Crouchs Kopf vor sich gehen?« »Sehr gut möglich. In letzter Zeit sind einige seltsame Gerüchte umhergeschwirrt, mit tatkräftiger Unterstützung von Rita Creamcorn natürlich. Das macht einige Leute nervös, vermute ich.«
Ein grimmiges Lächeln zerrte an seinem schrägen Mund.
»Oh, wenn es eins gibt, das ich hasse«, murmelte er mir zu sich selbst, als zu Harry gewandt und sein magisches Auge fixierte die linke untere Ecke der Karte. »Dann ist es ein Todesser, der entkommen ist und frei herumläuft.«
Harry starrte ihn an. Konnte Moody tatsächlich das meinen, was Harry vermutete?
»Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, Potter«,
sagte Moody nun wieder in nüchternem Ton. Harry wurde schwer ums Herz. Er hatte schon darauf gewartet. Moody würde ihn fragen, woher er die Karte, diesen recht zweifelhaften magischen Gegenstand, eigentlich hatte. Und die Geschichte, wie sie ihm in die Hände gefallen war, würde nicht nur ihn belasten, sondern seinen eigenen Vater, Fred und George Weasley, sowie Professor Lupin, ihren letzten Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Moody wedelte mit der Karte vor Harrys Nase herum. Und Harry machte sich auf das Schlimmste gefasst.
»Kann ich mir die ausleihen?«
»Oh«, sagte Harry. Er hatte viel Freude an seiner Karte. Doch andererseits war er ungeheuer erleichtert, dass Moody nicht fragte, wo er sie her hatte, und zweifellos schuldete er ihm auch einen Gefallen.
Ja, klar.
Gut, Junge. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Das ist vielleicht genau das, wonach ich gesucht habe. Schön. Nun aber ins Bett, Potter. Komm mit.
Sie stiegen zusammen die Treppe hoch. Und auch im Gehen untersuchte Moody die Karte wie einen Schatz, von dem er nicht zu träumen gewagt hatte. Schweigend gingen sie bis zur Tür von Moodys Büro, wo er stehen blieb und zu Harry hinuntersah.
»Hast du jemals daran gedacht, ein Auror zu werden, Potter?«
»Nein«, sagte Harry völlig perplex.
»Dann überleg's dir doch mal«,
sagte Moody, nickte mit dem Kopf und musterte Harry nachdenklich.
»Ja, allerdings und übrigens, ich vermute mal, du bist mit diesem Ei heute Nacht nicht einfach so spazieren gegangen?«
Nein, ich habe das Rätsel gelöst.«
Moody sah ihn zwinkernd an und wieder spielte sein magisches Auge verrückt.
»Gibt nichts Besseres als einen kleinen Mondscheinspaziergang, um auf Ideen zu kommen, Potter. Wir sehen uns morgen früh.«
Er betrat sein Büro, den Blick schon wieder auf der Karte des Rumtreibes und schloss die Tür hinter sich. Langsam ging Harry zurück in den Gryffindor-Turm, ganz in Gedanken an Snape und Crouch versunken, und rätselte, was das alles zu bedeuten hatte. Warum schützte Crouch vor, krank zu sein, wenn er es dann doch schaffte, nach Hogwarts zu kommen? Und was vermutete er, sei in Snapes Büro versteckt? Dann hatte Moody auch noch vorgeschlagen, er, Harry, sollte Auror werden. Interessanter Vorschlag. Doch als Harry 4 Minuten später Ei und Tarnumhang sicher in seinem Koffer verstaut hatte und leise in sein Bett stieg, kam ihm doch noch der Gedanke, dass er zunächst mal sehen wollte, wie vernarbt die anderen Auroren waren, bevor er sich für diesen Beruf entschied.